Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Frankreich hat ein Anschlag auf eine jüdische Schule Bestürzung ausgelöst. Ein Unbekannter erschoss in Toulouse einen Lehrer und drei Kinder. Möglicherweise handelt es sich um denselben Täter, der in den vergangenen Tagen in der Region drei Soldaten getötet hatte. Nach Polizeiangaben wurde dieselbe Tatwaffe verwendet. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen Terrorismusverdachts auf. Präsident Sarkozy rief für den Großraum Toulouse die höchste Terrorwarnstufe aus.
Sie können nicht begreifen, was heute früh kurz nach acht passierte. Eltern und ihre Kinder vor der jüdischen Schule in Toulouse unter Schock. Ein bewaffneter Mann hatte plötzlich um sich geschossen, ein Religionslehrer, seine beiden Kinder 3 und 6 Jahre getötet, sowie ein 10-jähriges Kind. Er habe wahllos auf alles gezielt, so die Polizei. Dann flüchtete der Täter auf einem Motorroller. Wir kennen uns alle hier. Wir sind wie eine kleine Familie. Die Getöteten sind wie unsere eigenen Kinder. Ich bin schockiert, was passiert ist. Alle Kinder aus dieser Schule sind wie unsere Kinder. Das sind auch meine Kinder. Alle Eltern können das nachempfinden. Die Staatsanwaltschaft vermutet einen terroristischen Hintergrund. Eine der beiden Waffen, mit der der Täter heute feuerte, wurde auch vergangene Woche benutzt, genauso wie der Motorroller, bestätigte die Polizei. Bei 2 Anschlägen in der Region hatte ein Unbekannter 3 französische Fallschirmjäger erschossen. Sie waren nordafrikanischer Abstammung. Präsident Sarkozy, mitten im Wahlkampf, eilte nach Toulouse. Am Abend sprach er im Élysée von einer nationalen Tragödie. Diese verabscheuliche Tat darf nicht unbestraft bleiben. Wir werden alles unternehmen, um diesen Kriminellen außer Gefecht zu setzen. Trauer in Frankreich. In allen Schulen des Landes soll morgen der Opfer gedacht werden. Um 11 Uhr mit einer Schweigeminute.
Zum Stand der Ermittlungen jetzt live aus Toulouse mein Kollege Michael Strempel.
Der Schock sitzt noch tief hier in diesem Wohnviertel im Nordosten von Toulouse. Und es ist nicht nur tiefe Trauer, es ist auch Angst. Denn die Menschen hier müssen davon ausgehen, dass ein mutmaßlicher Serienmörder immer noch frei unterwegs ist und niemand weiß, was er als nächstes vorhat. Derweil präzisiert sich das Täterprofil für die Ermittler immer mehr. Es ist ein Täter, der nicht nur kaltblütig vorgeht, sondern offenkundig auch ein erfahrener Schütze ist und der seine Attentate sorgfältig plant. Eine Ermittlungsrichtung führt in das Fallschirmjägerregiment, aus dem die getöteten Soldaten stammen. Dort soll es nach französischen Medienberichten im Jahr 2008 Fälle von rechtsextremistischen Soldaten gegeben haben, die aus der Armee entlassen wurden. Rechtsextremistische, rassistische Hintergründe, das ist also eine Richtung, in die Ermittler jetzt vorgehen, aber es ist nicht die einzige. Diese fürchterliche Attentatserie fällt mitten in den französischen Präsidentschaftswahlkampf und es ist nicht ausgeschlossen, wenn der momentan ausgesetzte Wahlkampf wieder aufgeht, dass die Vorfälle hier von Toulouse auch die Wahlkampfthemen prägen werden. Damit zurück zu Marc Bartor.
Weitere Informationen zu dem Anschlag und Reaktionen darauf haben wir für Sie auf tagesschau.de zusammengestellt. Deutschlands neuer Bundespräsident hat heute seinen ersten Arbeitstag absolviert. Joachim Gauck kam mit seiner Lebensgefährtin ins Schloss Bellevue, um die Amtsgeschäfte zu übernehmen. Auf dem Programm am Tag nach der Wahl standen Gespräche mit Vorgänger Wulff und Bundesratspräsident Seehofer, der nach Wulffs Rücktritt kommissarisches Staatsoberhaupt war.
Man muss es wohl Präsidentenwetter nennen, wenn die Sonne über dem Schloss Bellevue strahlend scheint und gleich 3 Bundespräsidenten zur Amtsübergabe aufeinandertreffen. Christian Wulff im Februar zurückgetreten, Horst Seehofer 4 Wochen Interimspräsident und Joachim Gauck gestern von der Bundesversammlung gewählt. Und noch immer ganz aufgeregt.
Das ist jetzt mehr Respekt, dass ich alles lernen muss jetzt in kürzester Zeit.
Herzklopfen und Respekt bekennt er vor dem, was er lernen muss in kürzester Zeit. Mit seiner Lebensgefährtin traf er heute auch die Mitarbeiter des Bundespräsidialamtes. Denen konnte er gleich einen neuen Staatssekretär präsentieren. David Gill, langjähriger Weggefährte. 1991/92 Sprecher der Gauck-Behörde, zuletzt Oberkirchenrat. Einen Tag nach der Wahl überwiegt bei der SPD noch immer die Freude.
Wir sind sicher, dass Joachim Gauck viele wichtige Denk- und Diskussionsanstöße geben wird. Das wird auch immer mal zu Debatten mit Sozialdemokraten führen, aber das wussten wir, als wir ihn aufgestellt haben. Und deswegen glauben wir, dass er und sind sicher, dass es ein guter Bundespräsident werden wird.
Die Linken dagegen äußern vor allem Erwartungen.
Gauck muss sich der Frage stellen, wo die Grenzen der Freiheit verlaufen. Und aus meiner Sicht verlaufen die Grenzen dort, wo die Freiheit der Unternehmer dazu führt, dass Menschen zu Billiglöhnen ausgebeutet werden.
Zu den ersten Amtshandlungen Gaucks gehört morgen ein Besuch in Leipzig beim Thomaner-Chor. Am Freitag dann wird er vereidigt und will eine erste programmatische Rede halten.
Die Grünen rüsten sich für die Kür eines Spitzenduos, das die Partei in den Bundestagswahlkampf kommendes Jahr führt. Der Parteirat will dafür die Basis einbeziehen. Sie soll per Urwahl entscheiden, wenn sich mehr als zwei Bewerber melden. Ihren Hut in den Ring geworfen hat bereits Grünen-Chefin Roth. Parteiintern gesetzt gilt Fraktionschef Trittin. Ein kleiner Parteitag Ende April soll das Verfahren absegnen.
Gemeinsam kamen die beiden grünen Fraktionschefs zur Parteiratssitzung. Mancher sah darin ein dezentes Bekenntnis zur Wahlkampf-Doppelspitze in eben dieser Besetzung, Renate Künast und Jürgen Trittin. Eine Doppelspitze als Kompromiss zwischen Einzelkandidat und Quartett hatte sich seit dem Wochenende abgezeichnet. Die grüne Parteichefin ist zufrieden, mindestens eine Frau wird dabei sein.
Wir sind eine Partei, die mit der Frauenquote sehr erfolgreiche Politik gemacht hat, gesellschaftspolitisch vielleicht eines der größten Erfolge, die mit den Grünen zu verknüpfen ist. Und wir wollen genau mit einer quotierten Doppelspitze in die Bundestagswahl gehen.
Damit hatte Claudia Roth sich durchgesetzt. Sie wollte keinen männlichen Einzelkandidaten im Gegensatz zu anderen Parteiratsmitgliedern.
Eine Spitze aus einer Person wäre stärker und klarer gewesen. Ich bin aber froh, dass wir keine stumpfe Spitze aus vier Personen bekommen. Dann ist die Doppelspitze die gute Lösung.
Claudia Roth will kandidieren. Bei mehr als zwei Doppelspitzenbewerbern soll eine Urwahl entscheiden. Dieses Verfahren kann Ende April stehen. Kandidatenklarheit will Fraktionschef Jürgen Trittin aber erst sehr viel später schaffen.
Wir werden diese Entscheidung im Herbst treffen. Wir tun das, glaube ich, ziemlich parallel zu anderen Parteien wie der SPD und anderen. Insofern haben wir da jetzt ein gutes Verfahren und dann werden wir das dann entscheiden.
Offen halten der Kandidatenfrage bis zum Herbst. Eine überraschende Ankündigung. Manche Beobachter werten das als Zeitgewinn für Renate Künast. Die Fraktionschefin müsste noch nicht jetzt entscheiden, ob sie antritt.
Die Gewerkschaft Verdi hat heute die zweite Warnstreikwelle im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen begonnen. Protestaktionen gab es in Niedersachsen und Bremen, und zwar im Nahverkehr, bei Kindergärten und bei der Müllabfuhr. Im Laufe der Woche sollen Ausstände in anderen Bundesländern folgen.
Warnstreiks sollen Nadelstiche sein. Der Stich heute in Niedersachsen war eher ein ordentlicher Hieb. 20.000 Streikende, darunter viele Busfahrer, Krankenpfleger, aber auch Sparkassenangestellte. Sie alle gaben ein dröhnendes Pfeifkonzert in Richtung der kommunalen Arbeitgeber. Deren Angebot lehnen die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ab. Es wäre nach Rechnung der Arbeitgeber 3,3% mehr Lohn. In zwei Stufen.
Wenn man aber genau nachrechnet für die Laufzeit, Kolleginnen und Kollegen, 1,77% wäre dieses Angebot. Damit wäre die Preissteigerung von diesem Jahr noch nicht mehr erreicht und vom nächsten Jahr schon gar nicht.
Nicht einmal 2.000 Euro brutto verdient etwa ein Einsteiger bei den hannoverschen Verkehrsbetrieben. Dass hier heute die Arbeit ruhte, um ein großes Lohnplus rauszuschlagen, kann der Oberbürgermeister zumindest nachvollziehen.
Die Entlohnung ist nicht dolle. Andererseits haben die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst, insbesondere die Städte und Kommunen, leider keine besondere Verteilmasse. Denn die Finanzmisere der deutschen Kommunen, die ist ja allgemein bekannt.
Und so weisen die kommunalen Arbeitgeber die Forderung nach 6,5% mehr Lohn zurück.
Es geht hier um eine Größenordnung von ca. 6 Milliarden Euro, die hier im Raum stehen. Wir halten das für überhaupt nicht darstellbar. Der Vorsitzende von Verdi räumt ein, dass die Haushaltslage der Kommunen außerordentlich prekär ist. Und dann muss das auch Konsequenzen und Auswirkungen auf diese Tarifverhandlungen haben.
Die Gespräche gehen Ende kommender Woche weiter. Doch Warnstreik soll es schon morgen in Bayern, Hessen und den Landesteilen Baden-Württembergs geben.
Die Verhandlungen über eine Auffanggesellschaft für die mehr als 11.000 von der Entlassung bedrohten Schlecker-Beschäftigten sind ein Stück vorangekommen. Vertreter der Bundesländer einigten sich heute grundsätzlich auf Überbrückungshilfen. Der Bund wird sich nicht beteiligen. Ein genaues Finanzierungskonzept soll bis Donnerstag festgelegt werden. Die EU-Kommission hat eine Initiative gestartet, um Lücken bei der Kontrolle der Finanzmärkte zu schließen. Ins Visier genommen werden sollen besonders sogenannte Schattenbanken. Das sind Finanzfirmen, Fonds und Versicherungen, die wie Banken Kredite vergeben. Den für Banken geltenden Regeln sind diese Firmen aber nicht unterworfen. Der zuständige EU-Kommissar Barnier verwies darauf, dass die Branche rasant wachse und inzwischen weltweit für ein geschätztes Kreditvolumen von 46 Billionen Euro gerade stehe.
Es mag überraschen, aber auch das Leihhaus Bodenhagen in Mönchengladbach ist eigentlich eine Schattenbank. Denn Chefin Marion Bodenhagen vergibt Kredite. Sie tut dies außerhalb des normalen Bankgeschäfts und somit ohne die strengen Regeln, denen sich Banken inzwischen unterwerfen müssen. Doch es sind nicht gerade die Pfandhäuser, die EU-Kommissar Michel Barnier jetzt ins Visier nimmt. Ihm geht es um die milliardenschweren Fondsgesellschaften und Versicherungen, deren Geschäftspolitik zu einem systemischen Risiko für die Gesamtwirtschaft werden kann, wenn sie schief geht. In Europa haben sich diese sogenannten Schattenbanken vor allem hier in Dublin sowie in Luxemburg angesiedelt. Sie sind inzwischen für fast ein Drittel aller Finanzgeschäfte verantwortlich und ihr Anteil wächst. Den Kommissar stört nicht nur, dass auf Selbstbeschränkungen der Branche kein Verlass ist, sondern auch, dass Banken häufig ihre Geschäfte in Schattenbanken auslagern, um strenge Regeln zu umgehen. Mir geht es darum, die Finanzbranche wieder in den Dienst der Realwirtschaft zu stellen, sodass wieder mehr langfristige Mittel von den Finanzmärkten an die Unternehmen gehen und somit Wachstum und Beschäftigung zugutekommen. Das Ziel ist klar, aber die Kommission tastet sich sehr vorsichtig voran und sucht erstmal die breite Diskussion. Denn Schattenbanken können zwar ein Übel sein, aber sie müssen nicht. Risikokapitalgesellschaften etwa ermöglichen die Gründung von Unternehmen, die es sonst nicht gäbe. Die Grenzziehung zwischen Gut und Böse auf diesem Feld ist also nicht leicht. Die Kommission ist sich dessen offenbar bewusst.
Seit Wochen bemüht sich das internationale Komitee vom Roten Kreuz vergebens darum, den Menschen in den umkämpften Gebieten Syriens zu helfen. Jetzt ist Russland, der Verbündete Syriens, bereit, sich bei der Führung des Landes für eine zweistündige tägliche Feuerpause einzusetzen. Dies sicherte der russische Außenminister Lavrov IKRK-Präsident Kellenberger in Moskau zu. Bei schweren Gefechten in Damaskus wurden heute mindestens 6 Menschen getötet.
Mehrere hunderttausend Menschen haben in Basra gegen die irakische Regierung protestiert. Sie warfen ihr vor, nichts gegen die Armut im Land zu tun. Zu der Großkundgebung aufgerufen hatten Anhänger des schiitischen Predigers al-Sadr, der vom Iran unterstützt wird. Al-Sadr gilt als Rivale des irakischen Ministerpräsidenten Maliki.
Das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt, Apple, zahlt seinen Aktionären erstmals seit fast 17 Jahren wieder eine Dividende. Firmenchef Cook kündigte eine Quartalsausschüttung von 2,65 Dollar je Aktie an. Insgesamt 45 Milliarden Dollar in den kommenden 3 Jahren. Damit rückt Cook ab von der Politik seines Vorgängers, Firmengründer Jobs. Dieser hatte das Geld vornehmlich in Innovationen und Zukäufe gesteckt. Zunehmend machten jedoch die Aktionäre Druck, Apple solle seine Reserven von fast 100 Milliarden Dollar abschmelzen.
Wirbelstürme haben in verschiedenen Bundesstaaten der USA schwere Schäden angerichtet. Wie hier in Oklahoma fielen Hagelkörner in der Größe von Golfbällen herab. Stromleitungen wurden beschädigt. Angaben über Verletzte gibt es nicht. Weitere Unwetter werden in Nebraska, Iowa und Texas erwartet. Erst Anfang des Monats hatte eine Serie von Tornados mindestens 37 Menschenleben gekostet.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 20. März.
Deutschland gerät wieder zunehmend unter Hochdruckeinfluss, der uns auch warme Luft beschert. Und so wird es in den nächsten Tagen vielerorts sonnig und frühlingshaft warm. Heute Nacht fällt am Hochrhein und an den Alpen zunächst hier und da Regen. Im Norden ist es mitunter wolkig, sonst verbreitet klar. Vor allem im Süden bildet sich gebietsweise Nebel. Der kann sich morgen zwischen Donau und Alpen teilweise bis zum Nachmittag halten. Ansonsten scheint oft die Sonne. Im Norden und Nordosten gibt's zeitweise dichte Wolken und etwas Regen. Der Wind wird schwach, im Norden mäßig bis frisch, mit starken, an der Ostsee mit stürmischen Böen. Bei klarem Himmel heute Nacht vielerorts frostig, an der Nordsee dagegen bis +5 Grad. Am Niederrhein morgen milde 16, bei längerem Nebel im Süden um 6 Grad. Am Mittwoch im Norden und Osten zum Teil trübe und stellenweise Nieselregen, sonst viel Sonne. Verbreitet sonnig auch am Donnerstag bei bis zu 20 Grad. Im Nordosten noch kompaktere Wolken. Am Freitag zunächst sonnig, später im Südwesten Quellwolken und über den Bergen leichtes Schauer- oder Gewitterrisiko.
Um 22.15 Uhr sind wir wieder für Sie da mit den Tagesthemen. Tom Buro informiert Sie über die neuesten Entwicklungen zu den Morden in Südfrankreich. Und er fragt den Fraktionschef der Grünen, Jürgen Trittin, wer denn seine Partei in die nächste Bundestagswahl führen soll. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.